Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung. Thema ja, ist das therapeutische Drug-Monitoring. Ist ein bisschen ein nüchternes, sachliches Thema. Und unser neuer Assistent, der da gerade hinter der Kamera sitzt, der hat dann auch sofort gesagt, dann soll man doch ein Fässchen Bier einfach durchgehen lassen. Dann wird sich das vielleicht entspannen. Gut, therapeutisches Drug-Monitoring. Was verstehen wir da, dahinter, hinter diesem Begriff? Man würde annehmen, es könnte um Drogen gehen. Um Partydrogen vielleicht oder auch härtere Drogen, das ist es schon mal nicht. Es ist des Weiteren auch nicht so, dass es darum geht, um Vergiftungen, die vielleicht Personen chronisch oder akut erworben hätten. Das wäre das Thema der Toxikologie, sondern beim Thema des therapeutischen Drug-Monitorings, da geht es darum zu gucken, wenn Patienten mit Medikamenten therapiert werden, wie man das halt optimieren kann. Und in der Vergangenheit, bis vor etwa 20 Jahren, hat man im Allgemeinen so vorgegangen, dass man halt sich informiert hat über die Medikamente, die man als Arzt halt verordnen wollte. Dann stand von der Industrie in den Beipackzetteln so einiges darüber, wo man Richtlinien kriegte, wie bei Kindern, alten Leuten oder bestimmten klinischen Zuständen das Ganze zu dosieren sei. Aber recht häufig war das halt nicht optimal. Recht häufig hat man auch toxische Probleme beispielsweise bekommen. Und heutzutage kann man das anders machen. Man hält sich zwar zunächst mal an die Vorgaben, wie Dinge von der Dosierung halt appliziert werden sollen, aber dann kann man bei schwierigen Fragestellungen halt hingehen und auch im Blut überprüfen, welche Konzentrationen der Medikamente denn nun halt vorliegen. Und man macht diese Untersuchung dann entweder im Vollblut oder im Serum oder Plasma. Das ist relativ analog, das ist fast gleichbedeutend. Das ist für verschiedene Parameter ein ganz klein wenig different schon mal. Also im Grunde genommen ist es egal, ob Sie im Vollblut oder im Serum oder Plasma halt messen würden. Gut, was versteht man jetzt unter diesem therapeutischen Drug Monitoring, abgekürzt TDM als Akronym? Ja, das ist, dass man also die Messung halt vornimmt und dann ist halt, sind bestimmte Referenz- oder therapeutische Bereiche halt definiert. Das haben halt die Industrie und Wissenschaftler im Grunde genommen gemacht. Grundsätzlich sind diese therapeutischen Bereiche ganz ähnlich zu sehen wie die Referenzwerte, die Sie ansonsten aus der Laboratoriumsmedizin halt kennen, wenngleich sie etwas breiter gefasst sind. Das heißt, man wird relativ häufig bei dem einen oder anderen Patienten mal auch im übertherapeutischen Bereich agieren müssen. Das hängt dann von der Klinik des Patienten ab, wie andererseits auch, dass sie im subtherapeutischen Bereich sich bewegen. Des Weiteren ist es mit den therapeutischen Bereichen so, dass sie teilweise für ein und dasselbe Medikament, nehmen wir mal Aspirin, teilweise, wenn sie analgetische Effekte haben wollen, sehr hohe Konzentrationen brauchen. Therapeutische Bereiche sind dann hoch definiert. Und wenn Sie beispielsweise die Thrombozytenaggregation bei einer KK verhindern wollen, dann sind die Werte ganz anders definiert, nämlich deutlich niedriger. Okay, was sind jetzt Ziele des therapeutischen Drug-Monitorings? Man möchte besonders schnell halt auf der einen Seite hinein in den Zielbereich, den Bereich, der hat das Optimum für den Patienten in seiner Behandlung halt darstellt. Nächste Punkte wären, dass man nicht hineinkommen möchte halt in Bereiche, wo er überversorgt ist. Im einfachsten Fall wird er dann sogenannte unerwünschte Arzneimittelwirkungen halt aufweisen. Das führt dazu, dass der Patient sich halt nicht wohlfühlt und in vielen Fällen ist dann ablehnt, konsequent das Medikament zu nehmen. Das heißt, seine Compliance hier reduziert sich dann. Und was man unbedingt vermeiden möchte, das ist, dass toxische Wirkungen halt auftreten. Die sind dann wirklich gefährlich für Zellen und Gewebe und der eine oder andere Patient kann sehr wohl unter diesen Bedingungen auch versterben. Dann geht es um das andere Thema, dass man auch Unterdosierungen vermeiden möchte. Das liegt daran, wenn jemand peroral eine Medikation bekommt, wenn er am Magen-Darm-Trakt dann was hat, beispielsweise eine Obstipation oder eine Diarrhoe, oder er hat eine bestimmte genetische Grundausstattung, dass er halt anders aufnimmt und auch von Seiten der Leber anders verstoffwechselt, dass man dann sehr wohl mal Unterdosierungen bei Patienten halt bekommen kann, die nicht zu erwarten waren und die kann man halt durch diese Kontrolle der Konzentration im Blut, kann man sich dann einen guten Überblick verschaffen, wo der Patient halt steht. Teilweise ist das auch so, dass die Patienten gerade in der heutigen Zeit sich selber informieren über die Medikamente, ihre Wirkung, aber vor allen Dingen Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungsliste ist häufig sehr, sehr lang und verschreckt die Patienten, sodass sie dann nicht richtig mitspielen und ihre Therapie nicht richtig durchführen. Das sieht man relativ häufig hier in unserer HIV-Ambulanz, wo die Patienten nicht richtig mitspielen, aber auch im Transplantations- Bereich ist das ein häufiges Phänomen, dass die Patienten halt nicht richtig ihre Medikamente nehmen und man das überprüfen sollte. Dann ist es des Weiteren im stationären Bereich so, dass die Pharmakokinetik sich halt verändern kann von Tag zu Tag. Denken Sie daran, dass jemand herzinsuffizient ist und eine unterschiedliche Perfusion halt hat, je nachdem, welchem klinischen Zustand er ist, oder aber er hat eine Entzündungsreaktion im Körper. Das kann die Verhältnisse dramatisch von einem Tag auf den anderen halt verändern, oder aber er entwickelt teilweise auch passagier eine Nieren- oder Leberinsuffizienz. Und um all das abzufangen, diese Faktoren, die das Ganze halt verändern können, objektiviert man diese Verhältnisse, wie sie im Körper vorliegen, durch das therapeutische Drug-Monitoring halt. Gut, grundsätzlich hat man früher einfach, ist davon ausgegangen, dass man eine Dosierung, wie sie halt empfohlen wurde, einfach nur anzuwenden hatte und dann könnte man auf die Wirkung halt des Medikamentes im Organismus auch schließen. Aber in diesem Zwischenbereich, da gibt es doch eine ganze Reihe von Imponderabilien, die da reinspielen, führe das gleich noch ein bisschen ausführlicher aus, sodass es gut ist, dass man halt mal überprüfen kann, wie der Blutspiegel halt ist. Sie müssen auch wissen, dass Medikamente, die man gut einschätzen möchte von ihrer Wirkung her, dass die eine gute Bioverfügbarkeit haben sollten. Also eigentlich sind immer Medikamente nur gewünscht, die mindestens mal eine Bioverfügbarkeit von etwa 70% halt aufweisen. Gut, auf jeden Fall diesen Bereich der Pharmakokinetik, was da so alles sich bei den Patienten unterschiedlich darstellen kann und auch von Tag zu Tag, das kontrolliert man jetzt über diese Blutspiegel. So, was kann jetzt alles schiefgehen? Schiefgehen kann, dass wenn der Arzt beispielsweise was verordnen möchte, dass er sich selber vertan hat, falsch was berechnet hat, falsch was aufgeschrieben hat oder auch, dass der Apotheker irgendwie irgendwas falsch umgesetzt hat. Der nächste Punkt ist der, dass die Compliance des Patienten teilweise nicht optimal ist. Das heißt, der eine oder andere ältere Patient, wenn er viele Sachen einzunehmen hat, kommt mal ein bisschen durcheinander. Erleben Sie aber teilweise auch bei Jüngeren, beispielsweise bei jungen Damen, die ihre Pille halt nicht konsequent von Tag zu Tag so einnehmen. Und Sie können sich gut vorstellen, bei älteren Patienten, wenn die so 5 bis 10 Medikamente nehmen, wie häufig das halt schief geht. Gut, dann hätten wir das Thema der Absorption. Da spielt insbesondere rein, wenn wir jetzt über Medikamente sprechen, die peroral genommen werden, wie es mit dem Magen-Darm-Trakt aussieht. Hat jemand, wie gesagt, eine Obstipation oder ein Diarrhoe, kann das die Werte verändern? Hat eine Entzündung, wird das Ganze dadurch verändert? Und letztendlich gibt es im Magen-Darm-Bereich auch, wenn das resorbiert wird, ganz viele verschiedene genetische Polymorphismen, also der Metabolismus kann unterschiedlich sein, sodass also unterschiedlich stark aufgenommen wird durch das Darmepithel und andererseits die Verstoffwechselung durch die Leber kann sich ganz unterschiedlich gestalten. Dann spielt die Verteilung eine große Rolle. Da kommt es darauf an, wie viel Fettgewebe hat jemand, wie sieht es aus mit der Herzperfusion und des Weiteren können Dinge halt reinspielen, ob Entzündungen im Körper halt vorliegen. Und letztendlich ist die Ausscheidung teilweise sehr variabel. Das liegt daran, dass erstens mal die Leber viele Substanzen zunächst mal biotransformieren muss, das heißt, um sie ausscheidungsfähig zu machen und über die Galle oder die Niere werden die ausgeschieden und wenn sie halt Alterationen an Leber oder Niere haben, dann führt das wiederum dazu, dass Verhältnisse sich schlecht kalkulierbar halt verändern können. So, dann Dinge, die konkreter gesagt mal da reinspielen, das ist einerseits das Alter der Patienten, da müssen Sie insbesondere bei der Verabreichung von Pharmaka darauf achten, ob das kleine Kinder oder ältere Patienten sind, dann wird es häufig ein bisschen kompliziert, weil der Metabolismus unterschiedlich angelegt ist. Ein wichtiger weiterer Punkt spielt die Ernährung. Wenn Sie beispielsweise Medikamente zu sich nehmen, nehmen wir mal das Beispiel Antibiotika und trinken dabei Milch oder nehmen Milchprodukte zu sich, dann komplexieren sich diese Medikamente und werden deutlich schlechter aufgenommen. Das heißt, die Bioverfügbarkeit ist dann herabgesetzt. Umgekehrte Beispiele, Sie können die Bioverfügbarkeit verbessern. Zum Beispiel Cyclosporin A ist dann ein gutes Beispiel. Könnten Sie die Unterhaltung noch mal ein bisschen sistieren? Geht das in Ordnung? Sonst können Sie den Vortrag hier halten. Gut, Das Thema wäre dann, wenn Sie Immunsuppressiva halt geben, CSA, dann hat man in der Vergangenheit enorm gerne ein Glas Grapefrucht dazu gegeben. Und das führte dazu, dass nachweislich die Resorption um 20-30% erhöht werden könnte, war auch reproduzierbarer und man konnte wesentliche Kosten, also zwischen 5.000 bis 6.000 D-Mark, so vor 10 Jahren sparen, indem man einfach nur ein Glas Grapefrucht dazu gegeben hat. Die heutige Galenik der meisten Medikamente ist allerdings so, dass man da also heute keinen Gebrauch mehr davon macht. Gut, über die Erkrankung von Leber, Niere hatte ich schon gesprochen. Ein weiteres wichtiges Thema sind Komedikationen. Da wissen Sie, dass ältere Patienten teilweise sehr viele Medikamente halt nehmen. Die können pharmakokinetisch und dynamisch halt interferieren. Und wenn Sie den Patienten dazu befragen, was er an Medikamenten bekommt, werden Sie ganz häufig eine knappe Antwort nur hören. Lassen Sie sich am besten mal die Medikamente so mitbringen, die er nimmt. Dann werden Sie feststellen, dass ganz viele Patienten so zwischen 10 bis 15 Medikamente über die Jahre verordnet bekommen haben und sie auch nehmen, weil keiner der nachbehandelnden Ärzte sich getraut, einem anderen Facharzt reinzureden. Dann spielt die Ethnic eine recht große Rolle in der Form, wenn Sie mal nach Asien gehen oder nach Afrika, dann werden Sie in den Beipackzetteln sehen, dass da über ganz andere Dosierungen geschrieben steht und die empfohlen werden im Vergleich zu uns hier in Europa, wo wir es halt mit Kaukasiern zu tun haben. Ein weiterer Punkt ist dann, wenn wir hier in Europa uns eigentlich nur mit Kaukasiern zu tun haben, dann weiß man heute sehr wohl, dass die Leute ganz, ganz unterschiedlich teilweise die Medikamente aufnehmen und verstoffwechseln. Das liegt einfach an genetischen Polymorphismen. Einige davon kennt man heute schon, die kann man auch im Labor halt testen. Wäre das Thema molekulare Diagnostik, ich stelle Ihnen gleich noch ein Beispiel vor, am Thema Zytochrom P450. Gut, auf jeden Fall, all diese Dinge spielen da rein und machen es sehr schwierig, wenn Sie diese Hilfestellung durch ein therapeutisches Drug-Monitoring nicht haben, zu kalkulieren, wo der Patient tatsächlich steht und ob er optimal versorgt ist und nicht Gefahr läuft, im toxischen Bereich zu liegen. Und von der Begrifflichkeit müssen Sie natürlich die Pharmakokinetik deutlich unterscheiden. Das ist das Thema auch des therapeutischen Drug-Monitorings. Und eine ganz andere Facette wäre es, wenn Sie sich die Wirkung der Medikamente halt angucken. Da geht es dann um Pharmakodynamik. Das möchte man grundsätzlich auch erarbeiten. Da steckt man aber mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Es gibt da so Biochips, mit denen man halt guckt, was so im Einzelnen dem Patienten halt so passiert. Mehr oder weniger diese beiden Ansätze wären komplementär. Letztgenannter Ansatz ist natürlich für die Zukunft allerdings zu präferieren, dass sich weiter Fortschritte dort gemacht werden und dass derartige Ansätze halt besser funktionieren. Ich gebe Ihnen gleich noch ein kurzes Beispiel dazu. Gut, jetzt zum Thema, wenn Sie Medikamente im Blut halt bestimmen wollen, verabreichen Sie die und dann ist die wesentliche Frage, wann nehmen Sie das Blut denn ab, um diese Bestimmung halt durchzuführen. Und da ist es nicht so, dass Sie einfach zu irgendeinem x-beliebigen Zeitpunkt halt loslegen können, sondern zunächst mal auch bei einer Dauertherapie darf man nicht, wenn das Medikament gegeben wird, einfach so das Blut abnehmen, sondern man muss mindestens mal für 1 bis 2 Stunden warten. Das ist nämlich zunächst mal so, dass das Blut halt im Körper erscheint und im Blut eine relativ hohe Konzentration erreicht. Wenn Sie in diesen 1-2 Stunden halt abnehmen würden, dann würden Sie zu hohe Blutspiegel halt messen. Erst dann, wenn sich das ausgleicht mit dem Gewebe und auch die Elimination so einigermaßen angestoßen ist, dann kommen wir nach etwa 2 Stunden in so eine Phase des Steady States. Und ab dieser, also wenn die Alpha-Phase halt abgeschlossen ist, nach typischerweise 2 Stunden, das ist der richtige Zeitpunkt, um das Blut abzunehmen. Wie gesagt, wenn Sie zu früh abnehmen, ist hier nochmal für Sie skizziert, dass Sie dann im Blut falsch hohe Konzentrationen halt bekommen. So, dann, um die Dinge ein bisschen differenzierter auf den Punkt zu bringen, muss man halt ein bisschen mathematisch das Ganze halt auch angehen. Wir haben als ein recht typisches Beispiel, was verwandt wird, um die Verhältnisse der Pharmakokinetik zu beschreiben, das sogenannte Zwei-Compartment-Modell. Sie sehen hier, dass halt Substanzen halt aufgenommen werden. Sie erscheinen dann im Blut, zunächst in einer sehr, sehr hohen Konzentration. Es wäre dann nicht repräsentativ auf die Verhältnisse ins Gewebe zu schließen. Aber dann nach etwa ein, zwei Stunden ist ein Steady State halt erreicht. Dann können Messungen prinzipiell halt durchgeführt werden. Gut, und was ist jetzt wichtig für die Verteilung? Wichtig ist halt, wie viel Fettgewebe jemand hat, wie es um die Proteinverhältnisse aussieht. Und letztendlich versucht man eine mathematische Beschreibung durch das sogenannte Verteilungsvolumen halt vorzunehmen. So, was versteht man unter diesem Verteilungsvolumen? Das ist hier für Sie mal dargestellt. Das ist also folgende Situation: Sie geben ein Medikament und denken sich, dass das nur im Blut halt ankommen würde und machen zunächst mal eine Berechnung, wie die Konzentrationen dann wohl vorliegen, wenn das nur im Blut erscheinen würde und nicht ins Gewebe weiterverteilt wird. Und wenn Sie dann tatsächliche Messungen vornehmen und stellen fest, dass die Blutkonzentrationen allerdings der Berechnung nicht entsprechen, geringer sind, dann muss sich das Ganze verteilt haben in einen weiteren Raum, ins Gewebe halt. Sehr häufig zunächst mal ins Fettgewebe, aber dann auch ins Zielgewebe halt. So, das Ganze ist also mehr oder weniger jetzt auch keine richtige anatomische Größe, sondern ein fiktiver Raum. Und die Recheneinheit, die lautet dann so, dass man das Verteilungsvolumen bezieht auf einen Liter pro Kilogramm Körpergewicht. So, im konkreten Fall heißt das jetzt für Medikamente, die wasserlöslich sind, die zunächst halt im Blut mal aufgenommen werden und weil sie wasserlöslich sind, wesentlich dort auch verbleiben, dass sie dort eine sehr, sehr hohe Konzentration haben. Sie lassen sich dort dann sehr gut messen und die Verhältnisse im Gewebe sind so, dass die Gewebekonzentrationen geringer sind, aber man kann sehr, sehr gut von diesen Verhältnissen aus dem Blut auf die Gewebekonzentrationen halt schließen und wie gesagt, man kann es auch sehr gut messen, weil die Konzentrationen relativ groß sind. Das Verteilvolumen derartiger wasserlöslicher Substanzen liegt dann immer unter einem Liter pro Kilogramm. Im extremsten Fall, wie hier mal dargestellt, könnte es bei 70 Milliliter pro Kilogramm halt liegen. Und bei derartigen Substanzen, die also wasserlöslich sind, sich vorwiegend im Blut aufhalten, dort gut gemessen werden können, da ist ein therapeutisches Drug-Monitoring immer sehr sinnvoll. Da sollte man es anwenden. Wenn Sie das nicht zur Verfügung haben, dann spielt bei der Dosierung derartiger Medikamente nicht das Ist-Gewicht, sondern das Soll-Gewicht eine Rolle. So, und als nächstes sprechen wir kurz über die Verhältnisse bei lipophilen Substanzen, das wird die nächste Darstellung sein. Ich verweise hier nur noch mal ganz kurz auf die Konzentration bei den wasserlöslichen, Mikrogramm pro Milliliter. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit diesen lipophilen Substanzen, dann sehen wir, dass im Blut sehr geringe Konzentrationen vorliegen. Die kann man auch nur sehr schlecht messen, aber im Gewebe liegen sehr hohe Konzentrationen vor. Das Verteilvolumen ist dann recht hoch, das liegt dann häufig über 10 Liter pro Kilogramm, maximal werden 100 Liter pro Kilogramm Körpergewicht halt möglich. Das sind Substanzen, diese lipophilen Substanzen, wo das TDM sich schwer tut, wo man also keine guten Informationen halt bekommt. Sie sehen auch, die Konzentration ist hier Nanogramm pro Milliliter und nicht wie eben Mikrogramm pro Milliliter. Das heißt, die Verhältnisse sind tausendfach geringer. Und wie gesagt, obwohl Sie im Gewebe teilweise sehr hohe Konzentrationen des Medikaments haben und über die Rezeptoren eine sehr gute Wirkung, würden Sie hier im Blut teilweise sehr niedrige Werte nur messen oder auch gar keine Konzentrationen feststellen. Und deswegen versagt das therapeutische Drug-Monitoring bei derartigen Substanzen. Wenn Sie das nicht zur Verfügung haben und müssen über die Dosis einfach gehen, dann spielt auch immer das Ist-Gewicht eine Rolle. Das heißt, wenn jemand sehr adipös ist, muss das in Rechnung gestellt werden. Gut, das dazu. Und ja, was haben wir des Weiteren? Ja, dann ist es halt so, dass gerade was die Verhältnisse angeht mit dem Körpergewicht, dass da Männer und Frauen sich wesentlich unterscheiden, dann ist es wichtig, ob das Herz gut funktioniert, ob also der Ausgleich mit dem Gewebe gut funktioniert. Das ist natürlich eingeschränkt dann, wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat und hat Ödeme oder eine Aszitis. Das wären so Punkte. Andere Dinge, die das auch kompliziert machen, ist des Weiteren, wie es mit der Proteinkonzentration im Blut halt aussieht, aber nicht nur das, auch mit der Konstellation. Dazu diese kurze Darstellung. Hier sehen Sie zunächst mal so eine Eiweißelektrophorese, Albuminbande, Alpha-1, Alpha-2-Fraktionen. Und an dem Albumin, da hängen besonders viele saure Pharmaka, während hier in der Alpha-1-2-Fraktion viele basische Pharmaka sich halt aufhalten. Auf jeden Fall ist das so, dass die sauren Pharmaka sich vor allen Dingen im Blut aufhalten, ein kleines Verteilvolumen haben, während die basischen sich im Gewebe halt aufhalten. Und wenn Sie jetzt beispielsweise erniedrigte Albuminspiegel haben, dann wird es so sein, dass das freie Pharmakon im Blut deutlich ansteigt, während zur selben Zeit die Verhältnisse der basischen Proteine reduziert. Das heißt, gegenläufige Bewegungen hat man da halt festzustellen. Andere Phänomene, die auftreten können, ist, dass es zu einer Umverteilung halt kommt von Medikamenten ins Gewebe, unter Bedingungen wie beispielsweise einer Entzündung. Und dann messen Sie halt im Blut geringere Konzentrationen, meinen vielleicht, Sie müssten dem Patienten noch mehr Medikamente geben, aber in Wirklichkeit im Gewebe sind die Konzentrationen bereits gestiegen und Sie würden auf diese Art und Weise den Patienten übertherapieren. Also so schwierig oder ein bisschen paradox kann das in einigen Fällen halt sein. Gut, nächster Punkt. Neben der Tatsache, dass Sie immer bis etwa 2 Stunden abwarten sollten, bis Sie das Blut entnehmen, ist es nicht so, wenn Sie mit einer Therapie anfangen, dass Sie dann sofort am ersten Tag halt losmessen können. Sondern Sie müssen zunächst mal typischerweise 5 Halbwertszeiten halt abwarten, bis sich ein Steady State entwickelt hat und der Patient aufgesättigt ist. Nach 5 Halbwertszeiten ist das nämlich akkumuliert auf etwa 97%. Konkretes Beispiel, nach 1 Halbwertszeit, wenn Sie die abgewartet haben, dann werden noch die Hälfte des Medikaments im Blut. Warten Sie eine 2. Halbwertszeit ab, dann sind 75% der Konzentration im Blut akkumuliert. Und bei 5 Halbwertszeiten liegen wir dann bei 97%, 7 Halbwertszeiten bei 99%. Also es ist die klare Empfehlung, immer mal 5 Tage zu warten, bis Sie diese ausgeglichenen Verhältnisse haben und zusätzlich immer diese Alpha-Phase von etwa 2 Stunden. Das wäre der richtige Zeitpunkt, um die Abnahmen halt durchzuführen. Hier ist das ein ganz klein wenig anders nochmal für Sie dargestellt. Da sehen Sie zunächst mal, dass Sie immer 5 Halbwertszeiten abwarten sollten. Ja, dann kommen Sie relativ zuverlässig in den therapeutischen Bereich und zusätzlich, wie gesagt, nochmal die 1,5 Stunden. Und dann werden Sie da relativ sicher halt landen und können im Wesentlichen verhindern, dass Sie in einem toxischen Bereich halt sich befinden oder der Patient auch unterversorgt ist, also im subtherapeutischen Bereich liegen würde. Gut, zum Thema Elimination ist Folgendes zu sagen. Zunächst mal bei wasserlöslichen Substanzen, wenn die nicht weiter verstoffwechselt werden, sondern können direkt über die Galle oder die Niere ausgeschieden werden, Kinetik erster Ordnung, und dann kann man ganz einfach mit dem Dreisatz ausrechnen und darstellen, nach 5 Halbwertszeiten ist fast alles eliminiert, 97%. Anders sieht das aus, wenn Sie wasserlösliche Substanzen haben und die müssen erstmal durch die Leber metabolisiert werden. Ja, Kinetik nullter Ordnung wäre das dann halt. Und dann ist es so, je höher die Konzentration des Alkohols im Blut, desto länger werden mit der Zeit die Halbwertszeiten. Besonders problematisch ist das beispielsweise beim Phenytoin. Da sind nur sehr begrenzte Abbaukapazitäten gegeben von Seiten der Leber. Und wenn Sie zunächst mal dieses Medikament doppelt so hoch dosieren, kriegen Sie eine doppelt so hohe Dosis vielleicht oder Konzentration im Blut. Aber wenn Sie das dann noch wiederholen, dann ist das überhaupt nicht mehr linear. Dann werden Sie vor dem Hintergrund der begrenzten Abbaukapazitäten plötzlich Konzentrationen finden, die 5- bis 10-mal so hoch sind. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man bei diesen kritischen Medikamenten, wie zum Beispiel Phenytoin, diese Überprüfung halt im Blut halt macht. Gut, und letztendlich, was fettlösliche Substanzen angeht, ja, da ist es so, dass es dann sehr unübersichtlich teilweise wird. Mehr Compartment-Modelle werden zur Beschreibung herangezogen. Beispielsweise mal am Beispiel des Thiopentals, das ist ein Narkotikum. Wenn man das halt gibt im OP durch die Anästhesisten, dann sind die Patienten halt narkotisiert und dann dauert es etwa 1/2 bis 1 Stunde, bis die Patienten aus der Narkose wieder aufwachen. Dann ist es nämlich wegdiffundiert, ja, in einen dritten Raum, in das Fettgewebe meistens, man nennt das auch die Rückverteilungsphase. Das führt dazu, wie gesagt, dass die Patienten nach 30 Minuten, 60 Minuten wieder wach werden. Wenn Sie das Ganze jetzt wiederholen, ja, nachgeben dieses Medikament, dann sind die Rückverteilungsräume allerdings blockiert und die Patienten werden deutlich, deutlich länger narkotisiert sein, stundenlang, teilweise werden sie auch nie wieder wach. Das ist das Problem. Gut, Pharmakodynamik, das wäre ja komplementär zum Thema Kinetik. Da, worum geht es da? Da geht es um die Ansprechbarkeit, die Wirkung der Medikamente im Gewebe an den Zielorganen. Die sind fast immer rezeptorvermittelt, ist also keine eigenständige Wirkung dieser Substanzen, sondern halt über Rezeptoren, entweder wenn sie das unterstützen, sind es halt Agonisten, im anderen Fall halt Antagonisten. Es gibt Ausnahmen, wie sie hier halt dargestellt sind. Dann, des Weiteren, was die Wirkung angeht, sollten Sie wissen, dass bestimmte Medikamente, wie beispielsweise Aspirin, verschiedene Wirkungen halt haben können. Sie sind beispielsweise analgetisch oder können die Thrombozytenaggregation halt verhindern. Dann sind unterschiedliche Dosierungen auch notwendig. Unterschiedliche therapeutische Bereiche werden Ihnen dann halt genannt. Dies hierzu. Was die Wirkung der Medikamente angeht, teilweise ist es so, dann läuft das nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, das ist ganz typisch für Zytostatika. Dann gibt es noch teilweise lineare Verhältnisse, die man sehr gut so im Kopf fast kalkulieren kann, aber sehr viel häufiger in der Medizin, in diesem biologischen System Mensch, sind die Verhältnisse halt nicht linear. Und deswegen hilfreich, dass wir dieses therapeutische Drug-Monitoring zur Verfügung haben. Gut, was ist des Weiteren zur Pharmakokinetik halt zu sagen? Es ist wichtig, dass man vor allen Dingen bei der Therapie sicher agiert, dass man also nicht versehentlich und schnell in den toxischen Bereich halt kommt. Und was kann man jetzt machen, wenn Medikamente einen engen therapeutischen Bereich hat, dass man also schnell Gefahr läuft, hier hineinzukommen? Dann würde man das einerseits schon mal die Tagesdosis, die verabreicht werden muss, nicht einmal am Tag nur, also einmal am Tag geben, sondern das würde man nicht machen, sondern über mehrere Fraktionen das verabreichen, um halt nicht Anlass dazu zu geben, dass besondere Peaks halt auftauchen, die besonders toxisch sind. Des Weiteren geht man hin, dass man Arzneimittelkombinationen halt gibt, das heißt verschiedene Substanzen, die dieselbe Wirkung haben, aber sich bei den Nebenwirkungen unterscheiden. Das ist sinnvoll, sie anzuwenden. Teilweise packt die Industrie natürlich diese Medikamente in dieser Art und Weise schon zusammen. Und eine andere Möglichkeit ist auch, Medikamente zu geben, wo eine Substanz drin ist, die die Wirksubstanz aus der Proteinbindung halt verdrängt. Auf diese Art und Weise müssen Sie nicht so hohe toxische Dosen letztendlich in den Körper verbringen. Und es macht die ganze Angelegenheit auch billiger, weil Sie können, wenn Sie die Medikamente, die wichtig sind und die auch teuer sind, wenn Sie die durch Nebensubstanzen halt aus der Proteinbindung halt hinausdrängen können. Und eins, was man für die Zukunft halt machen möchte, ist, dass man halt nicht die Konzentration der Medikamente im Blut bestimmt, sondern möchte die biologische Antwort halt abtesten. Das geschieht beispielsweise, hier gibt es einen Test, der auch von der FDA schon zugelassen ist, dass man in der Transplantationsmedizin guckt bei den transplantierten Patienten, denen Blut abgenommen worden ist, wie verhalten sich denn die T-Helferzellen, ja, wie sieht es dort mit der intrazellulären ATP-Synthetase halt aus. Und auf diese Art und Weise kann man dann in vivo biologisch abtesten, ob die Immunsuppression gut eingestellt ist oder halt nicht. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen ein anderes Thema als das Thema der Pharmakokinetik. Hier sehen Sie zum Thema Arzneimittelsicherheit konkret mal, ja, was man da so für Eckdaten typischerweise zur Verfügung hat. Hier zunächst mal ein relativ harmloses Medikament, das Paracetamol, was ein Analgetikum ist, wie Sie wissen. Der therapeutische Bereich geht bis etwa 25 Milligramm pro Liter und Sie sehen, dass der toxische über 150 erst anfängt. Dieses Medikament hat eine sehr hohe Sicherheit, da kann man fast nichts falsch machen, es sei denn, Leute versuchen sich zu suizidieren, was allerdings dann hin und wieder auch mal vorkommt, dann nehmen die Leute halt 20 Tabletten auf einmal und dann nutzt das alles auch, dann nutzt es natürlich nichts mehr. Und Sie sehen, dass der Sicherheitsfaktor, den man dann berechnen kann, der liegt dann bei etwa 7, ein sicheres Medikament wäre das. Andere Medikamente, hier beispielsweise das Vancomycin, ja, haben diesen Sicherheitsfaktor nicht. Sie sehen, der therapeutische Bereich geht bis 40 Milligramm pro Liter. Der toxische beginnt da allerdings schon. Das heißt, der Sicherheitsfaktor liegt hier unter 1. Das ist also ein sehr schwieriges Medikament, da muss man sehr mit aufpassen. Und das gilt jetzt nicht nur für Vancomycin für den Spitzenwert, für den Peakwert, sondern auch für den Talwert. Der ist genauso problematisch. Anderes Thema hier auf dieser Folie wäre, dass wenn man beispielsweise hier in der Transplantationsmedizin Sirolimus appliziert, ein Immunsuppressivum, wenn Sie das mit einem anderen Medikament kombinieren als Dualtherapie, da muss man noch relativ hohe Konzentrationen halt anwenden. Gehen Sie allerdings hin und kombinieren das mit zwei weiteren Substanzen, sogenannte Triple-Therapie, dann reduziert sich halt der Wert, den Sie da erreichen müssen, von 20 auf 12 und Sie können auf diese Art und Weise halt mehr Sicherheit dann bekommen für den Patienten. Tacrolimus gilt ganz Ähnliches. So, was sind jetzt Voraussetzungen, dass man dieses therapeutische Drug-Monitoring nun macht? Bei welchen Medikamenten macht man es? Typische Prüfungsfrage von unserer Seite auch. Man macht es nicht dann, wenn beispielsweise man Antihypertensiva gibt und es viel einfacher ist, den Blutdruck zu messen. Ja? Oder wenn man antidiabetische Medikationen gibt und den Glukosespiegel als Zielwert verwenden kann. Oder Antikoagulantien, dann würde man Quick oder PTT halt verwenden. So, des Weiteren ist es so, dass man es nicht machen sollte bei lipophilen Substanzen, die ein hohes Verteilungsvolumen haben. Hintergründe hatte ich eben ausgeführt. Eine ganz wichtige Sache ist allerdings des Weiteren, für viele Substanzen, die kritisch sind, gibt es bis heute keine verlässlichen Analysenmethoden. Das ist immer mal Voraussetzung, aber vielfach werden Sie Probleme mit Medikamenten haben und trotzdem steht noch kein geeignetes, vernünftiges Analyseverfahren bis zum heutigen Tag zur Verfügung. Umgekehrt, was wären jetzt Indikationen? Beispielsweise, wenn Sie jemand prophylaktisch schützen wollen, wenn er einfach dazu neigt, epileptische Anfälle zu haben und Sie geben ein Antiepileptikum oder bei der Asthmatherapie Theophyllin oder bei manisch-depressiven Lithium, dann wollen Sie prophylaktisch den dafür schützen, dass er Anfälle bekommt und dann können Sie es nur auf diese Art und Weise mit Hilfe des therapeutischen Drug-Monitorings vernünftig halt einstellen. Dann machte man es bei Medikamenten vor allen Dingen, die eine geringe therapeutische Breite halt haben, ja, wo es sehr schnell gefährlich für den Patienten werden kann, zum Beispiel Zytostatika, insbesondere sehr vorteilhaft, wenn man ein Antidot zur Hand hat, um dagegen gegebenenfalls schnell gegensteuern zu können. Oder Aminoglykoside, wenn Sie die überdosieren, ja, kann es ganz schnell sein, ein, zwei Tage nur und die Patienten haben ihr Innenohr verloren und können nicht mehr hören. So, dann wichtig bei Medikamenten, die eine nicht-lineare Kinetik haben. Ich hatte Ihnen eben das mit dem Phenothoin schon erläutert. Doppelte Dosierung heißt manchmal fünffach oder zehnfach so hohe Dosierung. Das möchten Sie natürlich halt genauer beleuchten. Und was haben wir für weitere Punkte? Ja, weitere Punkte sind dann, dass Sie den Patienten überwachen wollen, ja, dass der vernünftig mitarbeitet, was der eine oder andere nicht macht. Der kommt dann aber zum Arzt und nimmt ein, zwei Tage vorher die Medikamente wieder und denkt dann, auf diese Art und Weise hätte er sich gut vorbereitet auf den Arztbesuch und würde ja, da nicht von Ihnen die Ohren langgezogen bekommen. Das macht man dann anders bei einigen Medikamenten. Dann bestimmt man beispielsweise, hier ist das Beispiel Primidon gegeben in der Epilepsiebehandlung. Und das wird halt verstoffwechselt zu Phenobarbital und Phenobarbital hat eine dreimal so lange Halbwertszeit wie die Muttersubstanz und deswegen hat man, wenn jemand konsequent therapiert wird, ein Verhältnis 1:3 bezüglich dieser beiden Substanzen. Das weiß der Patient nicht. Und wenn er dann zum Arzt gekommen ist und hat das nur ein, zwei Tage vorher eingenommen, ja, um letztendlich den Arzt auch zu täuschen, dann werden Sie ein ganz anderes Verhältnis halt finden, nämlich dass die etwa gleich gemessen werden können und auf diese Art und Weise können Sie das feststellen und dann ein ernsthaftes Gespräch mit dem Patienten beispielsweise führen. So, dann auf dieser Folie haben wir für Sie halt das eine oder andere nochmal so zusammengestellt. Ich glaube, diese Folie ist es insbesondere auch, die besonders wichtig für Ihre Prüfung werden könnte. Gucken Sie sich die also nochmal etwas genauer im Nachgang dann an. Also, Verteilphase immer abwarten, ja, in Abhängigkeit, ob die Dinge per Oral oder IV oder IM gegeben wird, gibt es dann verschiedene Zeiten, die zu beachten sind. Die Verteilphase kann heißen zwischen 30 Minuten, Minimum, aber kann sich auch manchmal bis zu 10 Stunden erstrecken. Dann, was die Therapiekontrolle angeht, Sie müssen immer 5 Halbwertszeiten halt abwarten. Ganz selten mal nimmt man Blut ab nach nur einer Halbwertszeit. Da geht es darum, bei Patienten sehr schnell den richtigen Zielbereich zu finden und nachdem sie standardisiert eine erste Dosis verabreicht haben und nach einigen Stunden, die genau definiert sind, eine Kontrollmessung dann machen, können sie anschließend mathematisch berechnen, mit welcher Dosierung sie innerhalb kürzester Zeit den in den richtigen Zielbereich halt bringen. Also dann verwendet man mal nur eine Halbwertszeit. So, dann ist der Talspiegel, der wird am häufigsten verwandt. Ein Talspiegel liegt immer dann vor, wenn der Patient, also kurz bevor der Patient erneut das Medikament halt zu sich nimmt, ja, beispielsweise 5 Minuten vorher. Wenn Sie dort zu diesem Zeitpunkt das Blut abnehmen, das wäre ein Talspiegel und für enorm viele Medikamente ist genau für diesen Talspiegel beschrieben, wie die Konzentration im Blut halt vorliegen sollte. Und der Talspiegel, merken sich das, das ist mehr oder weniger ein Hinweis darauf, dass für die gesamte Dauer des Dosierungsintervalls die richtige Konzentration im Körper halt vorliegt. So, der Bergspiegel, das wäre die Konzentration, wann typischerweise so etwa nach 1 bis 2 Stunden, wenn Maximalspiegel halt im Blut halt vorliegen. Und für was ist der halt repräsentativ? Der reflektiert halt die toxische Gefährdung eines Patienten. Ja? Also Talspiegel ist stellt dar, ob die Dauertherapie richtig eingestellt ist und der Bergspiegel stellt dar, wie die toxische Gefährdung halt ist. Ausnahmen davon findet man insbesondere in der Mikrobiologie, bei Antibiotika, das sollten Sie sich dann auch merken, stellt der Bergspiegel ein Maß halt da, ob die maximale Hemmkonzentration von Antibiotika, zumindest solchen, die bakteriozid sind, erreicht ist, während der Talspiegel Ihnen anzeigt, ob das Gewebe, ob der Körper über die Zeit hinweg toxisch halt gefährdet ist. Und dann gibt es noch das Thema Area under the curve, das heißt, dass man nimmt nicht den Talspiegel ab oder den Bergspiegel, sondern halt nach einer Stunde, 2, 4, 8 Stunden, also engmaschig. Und das macht man vor allen Dingen, wenn man Medikamente entwickelt und klinisch einführt, in der Forschung oder in der Evaluation, aber hin und wieder auch mal in der Krankenversorgung, insbesondere dann bei kleinen Kindern, wo das sehr, sehr problematisch sein kann, vor dem Hintergrund des geringen Körpergewichts, die richtig einzustellen und die richtige Zielkonzentration zu finden. Da macht man also dann ganz häufige Messungen und insgesamt kann man auf diese Art und Weise dann am besten abschätzen, wie die Versorgung des Körpers mit diesen Medikamenten halt ist. Hier dargestellt in dieser Darstellung ein Problem, was seit etwa 10 Jahren aufgetaucht ist. Da hat man nämlich beispielsweise hier so ein Immunsuppressivum, Tacrolimus, eingesetzt bei Patienten, der Handelsname war Prograf und hat dann in vielen klinischen Studien weltweit festgestellt, wie der Talspiegelwert so sein sollte bei verschiedenen Organtransplantationen. Und dann sind in den letzten 5 oder 10 Jahren Generika auf den Markt gekommen von anderen Firmen, die haben an der Galenik halt gearbeitet, die Wirksubstanz ist genau dieselbe, aber die Galenik ist in vielen Fällen halt verbessert. Und da hat man sich gedacht, weil dieselbe Wirksubstanz drin ist, braucht man ja gar nicht umzudenken, kann sich an den alten Talspiegeln halt orientieren. Und das ist in vielen Fällen, wie sich gezeigt hat, einfach falsch, weil beispielsweise, wie Sie das hier auch so dargestellt kriegen, insgesamt sehr viel höhere Konzentrationen teilweise zu Zeiten des Bergspiegels halt anfluten. Und bei derartigen Medikamenten, die noch eingeführt werden, die galenisch anders aufgebaut sind, muss man also relativ vorsichtig sein und darf nicht einfach nur auf die Wirksubstanz gucken. Das wäre die Message hier aus diesem Bild. Gut, Interpretation, was kann man dazu sagen? 5 Halbwertszeiten immer abwarten, die Alpha-Phase auch, das hatten wir schon gesagt. Dann hatten wir gesagt, dass es für teilweise ein und dasselbe Medikament in Abhängigkeit von verschiedenen klinischen Fragestellungen verschiedene therapeutische Bereiche halt geben kann. Digoxin ist ein anderes Beispiel in diesem Zusammenhang. Herzinsuffizienzbehandlung brauchen Sie relativ geringe Konzentrationen vor Flimmern, wenn es als Antiarrhythmikum eingesetzt wird, deutlich höhere. So, dann, wann immer Sie therapieren, ist das TDM eine wichtige Unterstützung, aber letztendlich entscheidend das klinische Bild. Die therapeutischen therapeutischen Bereiche sind auch relativ zu verstehen, denn teilweise ist es so, hier wieder am Beispiel von Digoxin, dass wenn Sie Hypokaliämien haben, beispielsweise wenn jemand Diuretika bekommt oder Laxantien benutzt oder niedrige Kalziumspiegel, dann ist das Ansprechen auf Digitales deutlich verändert. Und dann müssen Sie erstmal sehen, dass Sie halt diese Elektrolytverschiebung wieder kompensieren und dann erst gilt es, den therapeutischen Bereich einzuhalten. Und dann gibt es immer wieder Patienten, die ganz seltsam halt reagieren, unerwartet. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, bestimmte Patienten, die einen besonderen Metabolismus haben, auch mal halt phänotypisch zu testen. Da appliziert man dann bestimmte Testsubstanzen und prüft, wie beispielsweise die Leber so reagiert, wie suffizient die beispielsweise ist. Und dasselbe gibt es auch im Bereich dessen, dass man gentechnisch Patienten halt typisieren kann, um dann halt sehr genau voraussagen zu können, ob sie von bestimmten Medikamenten profitieren und welche Dosierung sie halten sollten. Die kann nämlich teilweise sehr, sehr unterschiedlich halt sein. Hier mal ein ganz kurzes Beispiel, wann man darauf zurückgreift, dass man nach nur einer Gabe halt Messungen schon vornimmt. Das wäre nämlich, wenn man ganz schnell die Dosis richtig anpassen möchte. Hier am Beispiel des Theophyllins, das wird ja in der Asthma-Behandlung halt angewendet und um ganz schnell herauszufinden, was die richtige Erhaltungsdosis halt ist, würde man einem Patienten, der beispielsweise 70 Kilogramm wiegt, genau 400 Milligramm Theophyllin verabreichen, 8 Stunden halt warten und dann würde man Messungen vornehmen. Und wenn die Messung halt ergibt, dass die Konzentration 6 Milligramm pro Liter Theophyllin im Blut ist, dann weiß man, dass wenn man mit 800 Milligramm pro Tag jetzt weitermacht, ganz, ganz schnell und sauber in den richtigen Bereich halt kommt. Zu solchen Dingen gibt es aber auch Computerprogramme, die das Ganze erledigen. Am Rande gesagt, bevor man loslegt mit der Dosierung eines Medikaments und das therapeutische Drug-Monitoring einsetzt, auch im Vorfeld schon, wird man Folgendes zur Kenntnis nehmen. Wenn jemand niereninsuffizient ist, ja, dann hat man, weil viele Medikamente über die Niere ausgeschieden werden, ja eine Adaptation der Medikamentendosierung vorzunehmen. Da gehen Sie zum Beispiel auf hier diese Internetseite von der Universität Heidelberg, dosing.de. Sie interessieren sich für Niereninsuffizienz. Wenn Sie da hinklicken, kriegen Sie alle Medikamente, die es in Deutschland so gibt, halt zunächst mal dargestellt. Und ich habe das hier für Sie mal für Digoxin einfach gemacht. Das sehen Sie hier oben. Habe festgestellt, dass wir bei dem Wissen, weil wir es gemessen haben, dass der Kreatininwert im Blut halt 2 Milligramm pro Deziliter ist und zusätzlich eingetragen, dass der Patient 50 Jahre alt ist, 70 Kilogramm schwer und ein Mann. Und dann errechnet das Programm auf dieser Internetseite halt, dass die Kreatinin-Clearance nicht mehr 120 Milliliter pro Minute ist, sondern deutlich reduziert auf etwa 40. Und weiter unten auf diesem Blatt kriegen Sie dann angezeigt, ja, dass Verschiedenes sich dann verändert hat von der Halbwertszeit und von der Clearance. Auf jeden Fall kriegen Sie hier ganz konkret gesagt, dass Sie bei diesem Patienten das Digoxin halt nicht mehr zu 100% geben dürfen, sondern nur noch zu etwa 60%, also kleinere Tabletten zu verwenden haben. Oder, wenn die nicht zur Verfügung stehen, können Sie auch das Dosierungsintervall halt verlängern, müssen es also ausweiten von 1,0 auf 1,6. Meistens wird im Dreisatz mit beiden Komponenten das Ganze verrechnet. Wie gesagt, so, bevor Sie loslegen, orientieren Sie sich schon mal, was die richtige Dosierung ist, zum Beispiel bei Patienten mit einer Niereninsuffizienz und anschließend wird das durch therapeutische Drug-Monitoring kontrolliert. Hier eine andere Situation, wenn jemand leberinsuffizient ist, beispielsweise vor einer Organtransplantation, Immunsuppressiva müssen gegeben werden und die werden durch die Leber verstoffwechselt und ausgeschieden. Wenn jemand eine eingeschränkte Leberfunktion hat, ja, wird er das nicht können und viel zu hohe Spiegel der Immunsuppressiva dann haben. So, und was macht man vor Transplantation? Man gibt eine Testsubstanz, MEGX, die spritzt man und genau nach 15 Minuten, die Substanz wird dann verstoffwechselt oder Lidocain spritzt man und diese Substanz wird dann gemessen. Und wenn Sie dann nach 15 Minuten sehen, dass der Wert größer 90 Mikrogramm pro Liter ist, dann ist alles gut, dann kriegt er eine Standardtherapie. Aber ist das Ganze reduziert, dann müssen Sie halt aufpassen. Die Gefahr ist groß, dass er zu hohe Spiegel ansonsten erreicht und würden eine deutlich reduzierte Dosierung diesem Patienten dann halt nur geben. Gut, hier sehen Sie so verschiedene Medikamente, die bei uns im Zentrallabor halt so gemessen werden. Sie sehen, dass man dann hier so ankreuzt, ob die IV oder peroral halt gegeben werden. und hier die verschiedenen Zeitpunkte, zu denen man grundsätzlich abnehmen könnte, aber diejenigen, die zu präferieren sind, für die referenztherapeutische Bereiche etabliert sind, die sind immer so ein bisschen dicker hier für Sie dargestellt. Hier nochmal für Immunsuppressiva, also ganz häufig untersucht man die nach 12 Stunden, nämlich unmittelbar, bevor sie die nächste Gabe halt verabreichen. Gut, hier ein anderes kleines Problem bei diesem therapeutischen Drug-Monitoring. Hier ist wieder das Immunsuppressivum CSA. Die Muttersubstanz ist sehr stark immunsuppressiv, hat auch toxische Wirkungskomponenten. Und vor allen Dingen werden aber etwa 30 verschiedene Metabolite im Körper entstehen, die selber nicht immunsuppressiv sind, aber toxisch. So, und wenn Sie in einem normalen Labor diese Untersuchungen jetzt für Cyclosporin auf den Weg bringen, ja, dann werden die halt mit Immunoassays bestimmt. Früher waren die polyklonal, heute monoklonal, heute sind die relativ spezifisch, aber nicht voll und ganz spezifisch. Und das Problem ist, dass diese Immunoassays dann dazu neigen, einige dieser Metabolite halt mitzumessen, und sie kriegen dann häufig zu hohe Werte mitgeteilt, weil das System halt annimmt, dass die reine Muttersubstanz nur gemessen worden ist. Also das Ganze wird dann zu hoch gemessen und in dieser Art und Weise halt falsch dargestellt. Und wenn man es besser machen will, dann muss man halt Verfahren anwenden, wie die HPLC-Verfahren oder massenspektrometrische Untersuchungen. Da kann man sehr wohl sehen, ob aus dieser Muttersubstanz auch Metabolite entstanden sind, wie viele das sind, und kann das sehr viel besser halt abschätzen. Hier sehen Sie mal, wenn Sie halt immunologisch halt messen und das mit einem Referenzverfahren vergleichen, dass sehr häufig, in Abhängigkeit, welchen Testhersteller Sie da verwenden, die Substanzen dann überschätzt werden. Und ja, dann reduzieren die Ärzte halt die Dosierung gegebenenfalls auch, und dann sind die Leute halt untertherapiert auch. Ja, gut. Dann die letzten Folien. Nochmal zu diesem CSA, um das ein bisschen noch mehr zu veranschaulichen, wo das Problem liegt. Hier sehen Sie CSA, die Muttersubstanz mit einem HPLC-Verfahren hat dargestellt, und dieser Patient ist gut therapiert. Hier daneben haben wir halt eine Referenzsubstanz, mit der wir das dann einschätzen können und können das dann verrechnen. Und Sie sehen in diesem Bereich, dass da gar keine Metaboliten entstanden sind. Und bei einem weiteren Patienten, ehemalige Medizinstudentin im Übrigen, mal dargestellt, schon in der Transplantationsvorlesung. Hier ist wieder die Muttersubstanz, und man hatte bei dieser Patientin vor 15 Jahren den Eindruck, dass sie auch richtig eingestellt ist mit der Muttersubstanz. Und diese Substanz wird dann allerdings halt metabolisiert, und es entstehen ganz viele Substanzen, Metabolite halt, die selber kaum immunsuppressiv sind, aber sehr toxisch sind und die dann sehr stark das Nervensystem oder die Leber halt schädigen können. Und das wird bei diesen rein immunologischen Testen nicht erkannt. Und das war auch der Grund dafür, dass ihre Kommilitonin damals gestorben ist, weil man das nicht abgeschätzt hat, diese toxischen Substanzen nicht messen konnte. Hat sie dann einen paralytischen Ileus letztendlich gemacht, weil die neurotoxisch auch sehr stark sind. Und das ist dann letal geendet. Merken Sie sich also, Routineteste, die testen nur die Muttersubstanz. Sehr häufig wird das dann überschätzt, wie die tatsächlichen Konzentrationen sind. Und wenn Sie es besser machen wollen, dann müssen Sie halt HPLC oder Massenspektrometrie halt anwenden, und dann können Sie vielfach wichtige Metabolite halt auch erkennen. Gut, das letzte Thema wäre dann noch die sogenannte Pharmakokinetik in der Form, dass einige Patienten oder die meisten auf die Gabe von Medikamenten so wie gewünscht reagieren, aber es gibt solche, die nicht reagieren, und solche, die halt toxisch reagieren. Und ganz kurz am Zytochrom P450 mal dargestellt, was man da für Hintergründe kennt und die man auch bei den Patienten testen kann. Das ist also im Zytochrom P450-System, was für die Detoxifikation so wichtig ist, eine Mutation, die heißt 2D6, die ist schon seit den 70er Jahren bekannt. Und die sieht wie folgt aus: Wenn Sie gesund sind, den Wildtyp tragen die Patienten, ja, dann produzieren sie ganz viel von diesen Enzymen, was diese Verstoffwechselung halt machen kann. Haben die Leute einen Defekttyp, dann können Sie feststellen, dass die Masse und die Aktivität dieses Enzyms nicht vorhanden ist. Und dann gibt es solche, die den Genotyp halt tragen, dass dieses Gen sogar amplifiziert ist. Die tragen besonders viel von diesem Enzym. Und ja, wozu führt das jetzt in der klinischen Situation? Diejenigen, die die normale Enzymausstattung haben, ja, den Wildtyp tragen, die würden dann, die heißen hier Enhanced Metabolizer, sehr gut in den therapeutischen Bereich halt zu liegen kommen. Ist es jetzt einer, der einen Defekttyp hat, ja, das ist hier ja dargestellt gewesen, die können halt diese Substanzen gar nicht abbauen, die geraten dann halt sehr schnell in einen toxischen Bereich und sind dadurch halt sehr, sehr kritisch gefährdet. Und wenn jemand das nicht homozygot, sondern nur heterozygot hat, dann kommen die so intermediär zu legen und dann würden sie zumindest mal unerwünschte Arzneimittelwirkungen halt zu beklagen haben. Und bei denjenigen, die hier diesen Amplifikationstyp tragen, das sind in der Bevölkerung, hier unten sind die Häufigkeiten, die Frequenzen nochmal so dargestellt, etwa 6%. Ja, was machen die mit den Substanzen, die sie verstoffwechseln sollen, mit den Medikamenten? Die verstoffwechseln die so schnell, dass sie da überhaupt die richtigen Dosierungen nie erreicht kriegen. Das heißt, wenn sie genotypisch feststellen, dass ein derartiger Typus vorliegt, dann können sie diese Medikamente überhaupt nicht einsetzen, müssen auf andere halt zurückgreifen. Okay, das wäre es dann für heute gewesen. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Danke.